Antonia, kannst du mich verstehen?
Ach ja, ich kann dich gut verstehen.
Meine Güte.
Let's hope, es bleibt so. Let's hope.
Ja, ich habe die Klappe, die du gerade gemacht hast für Insider. Ihr wisst ja, das ist super wichtig, dass man diese Klappe macht. Machen ja alle Podcasts so. Die habe ich gerade wieder nicht gehört. Aber egal, wir sind ja hier nicht beim Film. Ich glaube, keiner macht eine Klappe. Wir sind der einzige Podcast, der eine Klappe macht. Aber damit
wir sind der einzige Podcast, der so arbeitet, wie wir arbeiten.
Wenn man das, wenn man das Arbeiten nennen kann.
Ja, genau.
Weil es ist leider unglaublich. Vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die sehr viel Geld haben, sehr viel Technik haben, sehr viel Ahnung haben und uns einfach mal so ein Studio bauen, wo wir uns nur reinsetzen müssen. Wie so Stars oder wie so Moderatoren. Ja. Weil ich kann langsam nicht mehr. Das ist ja auch belastend. Und ich will mich hier auf die Inhalte konzentrieren, auf die Vögel. Ich will nicht irgendwie an die Technik denken. Das nervt mich. Dafür bin ich auch nicht geboren.
Nee, ich bin dafür auch nicht geboren. Und ich gebe dir absolut recht. Es ist schwierig. Aber jetzt die zuhören, vielleicht ganz kurz. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Anlauf, den wir für diese Folge des Huhns machen, aufgrund von Schwierigkeiten technischen und WLAN und Internetschwierigkeiten. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt loslegen, solange es geht, weil ich freue mich natürlich auch, das Haushuhn zu machen.
Wir müssen jetzt auch extra schnell und doppelt so schnell sprechen, weil es gerade läuft. Gerade läuft es, deswegen wollen wir direkt auch noch morgen gebaut. Das lassen wir jetzt auch einfach drin. Wo hast du dein erstes
Huhn? Wir lassen auch alles aus. Wir machen nur das Wichtigste.
Antonia, und jetzt zur Musik. So, tschö. Nein, aber ist doch gut. Aber wir dürfen jetzt auch nicht aufgeregt sein und denken, wir müssen jetzt hier durchrasen. Das müssen wir auch nicht machen. Was mir wichtig ist, wenn wir heute, du hast ja gerade schon einen Teaser gebracht. Das ist ja ein Stilmittel, also das ist ja so, dass die Leute dranbleiben, ne? Das Huhn.
Richtig, wir sprechen nachher, das war der Hintergrund.
Genau, damit nicht der ganze lange Morgenreport jetzt die Leute sagen, wann reden sie endlich übers Huhn? Wie zum Beispiel jemand mir sagte, beim Grünspecht habt ihr 23 Minuten gebraucht, bis ihr das erste Mal über den Grünspecht gesprochen habt. Da habe ich gedacht, dann vielen Dank, dass du die Zeit gestoppt hast.
Meinst du, der ist dann doch mal da reingegangen und hat so geguckt und dann so auf Stopp gedrückt, als wir angefangen haben, Grünspecht das erste Mal zu sagen?
Ich weiß es
ist
nicht.
Ist schon lustig.
Deswegen hast ist du ja lustig. Heute extra schon in der ersten Minute extra Huhn gesagt. Das finde ich gut.
Ja, und deshalb mache ich auch das hier.
Was?
Weißt du, dass das Chicken Dance im Englischen heißt? Wollte ich nur mal kurz sagen. Nicht, dass du jetzt mit einem roten Kopf bei dir zu Hause sitzt und denkst, aber spinnt die Alte?
Also ehrlich gesagt ist er gerade ein bisschen rot geworden.
Spinnt die Alte, nein. Und deshalb musste ich gerade so lachen, weil ich in dem Moment wusste, oh Gott, jetzt sitzt er da.
Ich habe
weiß überhaupt nicht, was er.
Nee. Ich habe einen roten Kopf gekriegt gerade, ernsthaft. Ich habe wirklich einen roten
Kopf. Jetzt hör auf, das heißt wirklich Chicken Dance im Englischen, Mann.
Ja, okay.
Deshalb darf ich dieses Lied auch heute spielen. Und außerdem fand ich es, wir brauchen irgendwas to let loose.
Du darfst.
Musste man mich ein bisschen entspannen.
Du darfst sowieso alles spielen hier in diesem Podcast. So, bevor wir aber über das große Thema Huhn sprechen, worüber man ja einen eigenen Podcast machen könnte und Bücher schreiben und Filme machen, möchte ich. Was lachst du denn jetzt noch?
Ich kann nicht, weil du so ernst jetzt weitermachst. Okay, komm.
Ja, was soll ich denn sonst machen?
Du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht.
Gerne einen ganz normalen Morgenreport mit dir gehen und dich fragen, was du heute schon gesehen hast.
Heute ist wirklich schwierig, weil wir haben heute wirklich schlechtes Wetter in Köln. Es regnet wirklich schon den ganzen Morgen und es ist sehr, sehr grau. Mhm. Ich war mit den Hündchen spazieren und jetzt muss ich wirklich kurz mal überlegen, was ich gesehen habe. Ich habe tatsächlich als erstes wahrgenommen, vielleicht habe ich davor was gesehen, aber wahrgenommen habe ich tatsächlich Enten, also auf dem Weiher im Stadtwald waren Nilgänse und Stockenten. Und die habe ich, das waren die ersten Vögel, die ich heute wirklich wahrgenommen habe. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr wach gelegen und ein Rotkehlchen gehört. Das liebe ich ja immer am Morgen. Wenn ich was höre, dann weiß ich, ich bin nicht alleine.
Ja,
und weil es ist wirklich so, möchte ich nochmal, das hören wir ja immer auch von unseren von netten Zuschriften, die wir bekommen, dass Vögel auch ein Gefühl des Zusammenseins irgendwie geben und dass alles okay ist und so ein bisschen einen beruhigen, wenn man vielleicht mit Melatonin Mangel oder hat man zu viel? Nee, Mangel im Bett liegt um 6 Uhr morgens und denkt, jetzt will ich aber was hören. Ich habe das auch öfters, dass ich so denke, jetzt kommt doch mal und dann will ich irgendein Vögelchen hören, das beruhigt mich dann und macht mich glücklich und
ja,
das hatte ich heute Morgen um 6 Uhr auch.
Kann ich gut verstehen und das Rotkehlchen ist da ja auch ein guter Kandidat, weil es ja sowohl bei schlechtem Regenwetter singt, da gibt es ja einige Vögel, die das nicht so gerne tun, und auch schon vor Sonnenaufgang.
Ja.
Bei mir ist es nämlich so, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, so wie auch heute, dann ist hier noch Stille, weil meine 20 Spatzen richtige Langschläfer sind. Also die.
Ach wirklich, wann fangen die an?
Ja,
wenn
schon.
Wenn es hell ist, ne?
Ja, schon, also schon nach Sonnenaufgang, muss ich sagen. Und die fangen an, also nicht auf keinen Fall vorher. Es muss schon hell sein und das ist, manchmal wundere ich mich richtig, dass die so spät sind. Ist aber auch sehr niedlich, weil die dann erst so aus ihrem Löchlein und Nistkästen, die sitzen in allen Nistkästen, die hängen dann da so drin rum, als hätten sie so keinen Bock, so als wäre es noch so gemütlich. Ja. Und jetzt zu so denken, boah, jetzt wieder Körner suchen, gar keinen Bock. So gucken die dann immer so ein bisschen und hängen dann da noch so ab. Und wenn dann so die erste Sonne um die Ecke kommt, dann machen sie auch ihre kleinsten, feinsten Spatzengeräusche. Und das ist das Allerschönste, weil ich das auch durch die Fenster und durch die Wand höre. Und das ist.
Es ist auch so ein Morgengeräusch, ne?
Total.
So ein, wenn man mit dem Kaffee irgendwo sitzt, diese Spatzen, finde ich, ist so. In
ja.
Berlin war das immer so wie so ein Morgengeräusch.
Ja, vor allem, weil man ja auch immer die Büsche hat oder die Ecken hat, wo sie sitzen. Das ist ja, ist mir nochmal hier bei uns im Dorf aufgefallen. Es ist ja bei weitem nicht so, dass in jedem Garten Spatzen brüten oder schlafen. Ich kann inzwischen ganz genau sagen, wie viele Spatzen in welchem Busch wohnen, an welcher Ecke. Weil ich natürlich auch mit dem Hund meine Runden mache, die sind immer relativ ähnlich und das ist mir neulich nochmal aufgefallen, dass ich genau weiß, wenn ich da hinten um die Ecke gehe, geht der Spatzensound los und an der anderen Ecke gar nicht. Und das hat natürlich mit der Vegetation zu tun, das hat damit zu tun, dass, wie wir auch schon tausendmal besprochen haben, Spatzen ihre angestammten Plätze haben, also die haben ihre Lieblingsbüsche, die ihnen also im Laufe der Jahre Schutz bieten. Und genau, wenn man das einmal rausgefunden hat, auch in den Städten, wo noch Spatzen sind, ist das ganz schön, weil man die richtig besuchen kann. Also ich kann dir in Berlin auch noch zwei, drei Stellen sagen, wo in Kreuzberg, wo ich früher immer mit dem Hund spazieren gegangen bin, wo ich genau weiß, wenn ich da um die Ecke gehe, ist da Rambazamba. Das ist echt schön.
Ja, ich hatte das ja auch in dem Buch mal erzählt, dass es bestimmte Häuser in Berlin gab, wo man genau wusste, da ging man entlang und da hörte man oder sah sie.
Habe ich nicht gelesen. Ich habe deine Kapitel nicht gelesen.
Ja, genau. Ja, du, ist nicht schlimm. Und dann, wenn eben sie nicht mehr da waren, dann war das so ein wirklich, wirklich trauriges Gefühl, wenn dann auf einmal diese Stille da war, ne? Weil zum Beispiel Efeu weggenommen wurde oder was auch immer.
Genau.
Oder eben neu gebaut wurde. Ja, also sie sind auf jeden Fall, begrüßen einen am Morgen. Und auch natürlich den ganzen Tag über.
Und
hier in Köln sind es ja keine Spatzen, die wir auch von meinem Kapitel im Buch wissen.
Ja, ich muss das mal mir von jemandem zusammenfassen lassen, weil ich habe jetzt nicht so Bock.
Das ist auch ein super langes Kapitel.
Ja,
habe ich mal richtig Gas gegeben. hier in Köln ist es wirklich Rotkehlchen, Amsel, die in den Morgenstunden Gas geben. Singdrossel haben wir hier im Garten. Und das ist schon sehr schön. Es ist, wird jetzt wieder frühlingshafter.
Genau, und da wir hier ja auch den Frühlingsreport machen und nicht nur den Morgenreport, möchte ich sagen, ich habe noch keine einzige Singdrossel gehört. Wir hatten heute aber auch -3 Grad. Die ist ja, hier ist wieder Nachtfröste angesagt. Und, und die wird jetzt demnächst auch auftauchen, auf jeden Fall. Aber es ist ja alles wieder 2-3 Wochen später als bei euch. Aber es ist auch überhaupt nicht so schlimm, aber ich sehne mich auch nach ein bisschen mehr als Spatzen. Aber die kleinsten und feinsten Stare sind gelandet und man hört sie auch von überall her, dass man ihr mechanisches Robo-Gerede, als würde so ein kleines UFO landen, da weiß ich Bescheid, ihr seid da, das ist auch sehr schön.
Und die sind auch hier in Köln jetzt.
Und genau, und im Winter waren die eben nicht hier, also bei uns im Osten sind die ja nicht wirklich da. Und deswegen ist dieses Geräusch, dass die wieder da sind und sozusagen gemütlich anfangen, ihr Brutgebiet oder ihr Revier zu erkunden und auch zu gründen und als solches zu besetzen, ist nochmal ein ganz anderes Geräusch als dieses, wenn sie mal eben durchfliegen. Das ist ganz schön, habe ich mich sehr gefreut. Und heute Morgen auf meinem Gang hat die Goldammer aus voller Kehle gesungen, die letzte Woche noch sehr verhalten war. Das heißt...
Ach, wie schön,
vielleicht die Goldammer.
Aber das ist doch voll Frühling, oder?
Ja, ich habe auch nicht erinnert, dass das noch im Februar, dass es so früh, hatte ich nicht im Kopf. Also die Grauammer war immer recht früh. Bei der Goldammer weiß ich nicht, wie früh die anfing. Werde ich mir gleich mal in mein kleines Opa-Notizbüchlein schreiben, wo ich ja immer solche Dinge notiere. Deswegen kann ich dir auch sagen, dass letztes Jahr die erste Schwalbe am 8. April gekommen ist. Habe ich nochmal nachgelesen. Ja. Das mache ich mit der Goldammer
nochmal. Das finde ich super, dass du das machst.
Ja,
das
ich weiß,
toll.
Weiß nicht,
vielleicht fange ich das jetzt auch mal an.
Ja, ich habe irgendwann mal gedacht...
Ich wollte noch...
Du, sag.
Ich wollte noch was zu den Staren sagen hier in Köln. Wir sind wirklich tatsächlich weiter. Die Stare sind ja auch den Winter über hier gewesen, viele, die man auch hören konnte im Park, aber immer mit so einem kleinen Pfeifen. Sowas oder so in der Art. Ich habe es gerade versucht.
Ja.
Und jetzt habe ich vorgestern gehört oder am Freitag schon, hört man ein anderes Geräusch. Und vielleicht für jeden, der unterwegs ist in NRW und Köln und so. Jetzt fangen sie nämlich mit diesen typischen, Ruf, wie sagt man das? Die Männchen mit den, mit der...
Dass sie so balzen.
Gehen jetzt in die Balz, ne? Diese Balzgeräusche, die sie jetzt machen. Und da könnt ihr mal drauf achten, weil die, ich war gestern wieder im Park und das ist jetzt, geht jetzt richtig ab. Das ist so ein langes. Philipp, mach mal nach.
Na, ich kann das jetzt auch nicht so gut nachmachen.
Och,
das ist
Mann,
doch auch so ein Misch so aus.
Also so eine lange Geschichte.
Ja.
Und man hört das auch. Und das wollte ich, da wollte ich nur kurz nochmal sagen für alle, die unterwegs sind. Das hört man jetzt hier schon und die fangen jetzt wirklich an, hier Partnerinnen und Partner zu suchen.
Ja, es ist jetzt so, dass jede Woche wirklich was Neues passiert. Ich habe gestern beobachtet, wie zwei Buntspechte sich neckend gejagt haben, also ein Pärchen. Und bisher im Winter waren sie immer, war immer einer alleine unterwegs, bei mir jedenfalls im Garten. Und jetzt auf einmal waren sie zu zweit und haben sich so gejagt. Das fand ich auch sehr, das war für mich auch ein Zeichen von, man nähert sich an. Finde ich auch schön. Spechte sind ja ohnehin etwas früher dran als die meisten Singvögel, weil sie eben nicht so sehr auf diese Insekten angewiesen sind. Die kleinen Raupen, die die Meisen und so brauchen, die schlüpfen ja alle erst, wenn es schön warm ist. Und die Spechte gehen ja an viele Käferlarven, die sowieso jetzt schon im Holz sind und die ja mehrere Jahre brauchen, um sich zu entwickeln. Deswegen sind Spechte oft schon früher dran, sind nicht ganz so an die warmen Temperaturen gebunden. Das nur eine kleine Notiz am Rande. Ihr sollt hier ja auch was lernen.
Ich finde das super. Ja, absolut.
So.
Habe ich auch schon gesehen.
Wann hast du dein letztes Huhn gesehen?
Mein letztes Huhn.
Auch eine
also
Frage.
Lebend. Ein lebendes Huhn.
Das habe ich jetzt nicht so Huhn gesagt. Du kannst doch sagen, wann du dein letztes totes Huhn. Ich will nur die Stimmung nicht.
Nee. Ich möchte das lebende Huhn. Warte mal.
Ja, war jetzt auch habe ich jetzt unangekündigt.
Naja, gut, aber es ist eine super, super Frage, weil.
Das fragen wir uns ja bei den Arten meistens, die wir hier besprechen.
Ja, genau. Ist eine super Frage und ich denke, es ist schon länger her. Also, es wird wahrscheinlich vielleicht sogar bei dir gewesen sein.
Echt?
Ich weiß es nicht.
Also, im August?
Vielleicht, ja. Wo soll ich denn auch sonst einen Huhn sehen?
Ja, also ich meine,
es kann
total gut sein.
Ich bin vorgestern übrigens bei Freunden gewesen, die in Ports, also am Rhein wohnen, das ist von hier 20 Minuten mit dem Auto. Die haben Hühner, weiß ich, im Garten, aber ich war nicht oben, deshalb habe ich keins gesehen. Ich durfte nicht hoch, weil ich mit meinem Hund war und die haben einen Hund und der beißt und wie auch immer. Deshalb war ich nicht oben, aber ich weiß, dass die Hühner haben. Heißt aber auch, ich komme nicht so viel in Kontakt mit Hühnern, deshalb bin ich super gespannt, dass du jetzt mal deine, weil du hast ja Hühner, dass du jetzt mal über diese Vögel anfängst zu sprechen, weil ich finde es super interessant, das ist viel interessanter als irgendwie nachzulesen bei Wikipedia oder so, von jemandem, der Hühner hat und auch schon was länger zu hören, was er denn faszinierend an diesen Vögeln findet. Also schieß los.
Okay, du musst mich aber dann auch so ein bisschen interviewen, weil ich bin jetzt auch nicht so vorbereitet. Das ist ja eine andere Situation als sonst, wenn ich jetzt erzähle, wie ich Amseln liebe oder Buntspechte und wo ich die so sehe und als Kind und so weiter. Wobei, ich fange einfach an wie immer als Kind. Tatsächlich, ich habe mich ja schon früh für Vögel interessiert und begeistert und auch für Hühner. Also ich meine, das kennen ja viele, dass so Kinder auf Tiere und auch so Bauernhoftiere und so irgendwie ja besonders reagieren. Ich habe ja kein Kind, du hast ja eins, aber ich weiß das ja trotzdem aus meiner eigenen Erfahrung. Und dass Hühner eigentlich, ich glaube, es gibt kein Kind, was Hühner irgendwie doof findet, oder? Nee. Gut, es gibt manche, die haben da, es gibt dann so ein Alter, da hat man Respekt. Also die wollen zum Beispiel nicht, das habe ich ganz oft, wenn ich Besuch habe, es gibt so ein gewisses Kinderalter, die wollen dann nicht, dass die Hühner den Futter aus der Hand picken. Weil das machen Hühner zum Beispiel auch nicht sehr zärtlich.
Das könnte wehtun. Die haben schon Respekt davor.
Genau, aber trotzdem, glaube ich, finden alle Kinder erstmal, so wie alles, was in so einem Streichelzoo oder so ne, rumläuft, glaube ich, erstmal ganz interessant. Und meine Oma hatte Hühner und schön, dass ich auch mal meine Oma anbringe, weil sonst geht es immer viel um meinen Opa, der meine Vogelliebe mit begründet hat. Opa väterlicherseits, der steht auch im Buch, aber das hast du nicht gelesen, war ein Kapitel von mir. Und,
welches Buch?
Ja, genau, in unserem Buch. Und dann, aber meine Oma mütterlicherseits, die hat bei uns im Dorf gewohnt und sehr dörflich und die hatte Hühner. Und das war so eine richtige Oma mit Kittelschürze im Garten und immer irgendwie im Gemüsegarten Bohnen geschnippelt und also so eine richtige Dorfoma mit so weißen kleinen Puschen, die so Schläppchen, kennst du die? Die so ein bisschen, wo man so reinschlüpfen kann.
Ja, klar.
Kann. Genau.
Ja, natürlich hatte meine Oma auch.
Ja, ja, ist auch wichtig.
Ja,
auch.
Ja.
Habe ich auch bald. Und die hatte Hühner und mein Onkel wohnte damit im Haus, also die hatten die zusammen und das hat mich immer sehr fasziniert und ich war immer ganz glücklich dort, weil ich auch immer helfen durfte. Also sprich füttern und Eier sammeln, mehr ist das ja nicht. Aber es ist natürlich toll, weil das so eine gemeinschaftliche Erinnerung ist, eine gemeinschaftliche Aktivität und so ein bisschen dieses, man muss sich kümmern. Ne? Und deswegen habe ich als Kind schon Hühner sehr geliebt. Auch weil es Vögel sind, die man gut beobachten kann. Weil sie ja natürlich ja als Haustiere sowieso irgendwo hinter einem Zaun waren, jedenfalls meistens.
Ja.
So.
Ja.
Genau. Und deswegen war für mich, um den Bogen nach heute zu schlagen, auch für immer klar, also ich wollte immer, ich habe gesagt, ich möchte eines Tages so leben, dass ich Hühner haben kann. Guten Gewissens, also nicht irgendwie in so einem, im Käfig, also nicht irgendwie
in
so.
In der Bodenhalt.
Genau. Also so, dass ich, eigentlich noch besser als meine Oma, weil
in
ich hatte
Käfig
immer.
Halt.
Genau. Ja. Meine Oma hatte die eingezäunt und voll viel Platz, also denen ging es richtig gut. Aber mein Traum war eigentlich immer so wie, na, so wie in Albanien oder so, wo wir damals ja auch zusammen waren, dass sozusagen auf den Dörfern die Hühner einfach so halb wild rumlaufen und abends nach Hause kommen. So.
Ja.
Das war immer mein Traum und das habe ich, wie war die Frage nochmal? Nein, das war ein Witz, das habe ich umgesetzt bis heute, muss ich sagen, weil unsere Hühner haben auch keinen richtigen Zaun und rennen überall rum. Die können nicht auf die Straße, das ist schon mal gut, würden sie aber, sind sie auch schon mal, weil sie auch wahnsinnig neugierig sind. Und das ist eigentlich
also
sehr, sehr
neugierig.
Schön. Ja. Also Hühner sind neugierig, wenn sie...
Mutig?
Ja, wenn sie sich da auskennen. Also wenn ich sie jetzt in einen Karton stopfe und irgendwo anders hinbringe, sind sie erstmal überhaupt nicht mutig. Aber dort, wo sie geboren sind oder wo sie sich schon lange aufhalten, also bei mir in ihrer Homebase, sind sie neugierig. Muss ich so sagen. Okay. Ich finde sie auch mutig. Aber, und das ist eigentlich das Allerschönste, jedes Huhn ist anders. Und das habe ich früher nicht gedacht. Ich habe vor 4 Jahren angefangen damit. Und da dachte ich, das ist ja Quatsch, die sind alle gleich. Da hatte ich aber auch eine Hühnerrasse, die alle gleich aussahen. Hatte vielleicht auch was damit zu tun. Jetzt habe ich verschiedene, so eine bunter Haufen. Also ich kann jedes Huhn unterscheiden, mehr oder weniger. Und die haben extrem unterschiedliche Charaktere. Also es gibt eins, was immer angerannt kommt und das ich streicheln kann zum Beispiel. Und das hatte ich nie. So. Und süß. Das ist auch ganz
Wie
schön.
Wie heißt das? Hat das einen Namen oder gibst du keine?
Nee, ich gebe keine
Hat
Namen.
Keinen Namen.
Ich gebe keine Namen. Und das habe ich mich auch mal irgendwann gefragt, warum das so ist. Es ist interessant und ich habe auch, es war ja auch schon zweimal der Fuchs da, also nicht, dass alle jetzt denken, hier muss man jetzt das Veterinäramt anrufen. Der Fuchs ist tagsüber gekommen und wir hatten keine Chance. Also es ist, der Stall ist sicher, aber das ist eben die Krux an der Sache, wenn du sie nicht einsperrst und am besten noch ein Dach drauf machst, also so eine Voliere und am besten noch ein Betonfundament gießt, ja, dann gehst du ein Risiko ein, dass ein Habicht kommt von oben oder ein Fuchs von irgendwo. Und es gibt Jahreszeiten, so wie auch jetzt, das ist die Ranzzeit, heißt das, glaube ich, oder Ranfzeit, oh Gott, das klingt ja furchtbar. Also wenn die Füchse so in Stimmung kommen, dann will der Rüde, der Fähl beweisen, was er alles kann. Und das ist die gefährlichste Zeit, weil dann schleppt der für die ganz viel Futter an, um zu beweisen, dass er die Kinder irgendwann versorgen kann. Ne? Das machen auch Greifvögel zum Beispiel. Also das ist so diese Phase, wo dann das Weibchen entscheidet, okay, der ist gut, den nehme ich. Und das war jedes Jahr bei uns diese heikle Phase, wo der sich Hühner geholt hat. Und zwar tagsüber und sehr, sehr mutig war. Und ich sitze ja jetzt auch drinnen und habe das nicht im Blick. So. Und der ist wirklich bis in den Garten gekommen und hat es irgendwie geschafft. Und das erzähle ich, weil die Hühner ja ein glückliches Leben hatten, die waren nicht eingesperrt, es ging denen wahnsinnig gut, trotzdem sind sie dann gestorben. Und ich habe da aber gemerkt, es war für mich immer noch irgendwie ein Unterschied zu einem Hund oder zu einer Katze, die ich nicht besitze, aber zu so einem, oder einem Pferd, also zu einem Haustier. Irgendwie hat da in mir drin irgendwas, ist da... Irgendwie ist es immer noch ein Nutztier. Ich kann es nicht genau sagen. Und wenn ich jetzt einen Lieblingshuhn hätte mit Namen und so weiter und das würde irgendwie vom Fuchs geholt, dann würde mir das, glaube ich, zu nahe gehen. Weiß ich nicht.
Ja.
Es ist mir dann trotzdem ohne, da war auch ein Huhn dabei, was ich besonders toll fand. Das hatte keinen Namen. Das ist mir natürlich trotzdem nahe gegangen. Das ist so ein ganz schwieriges, interessantes Thema. Es ist aber so ein, es sind für mich tatsächlich nach wie vor Nutztiere. Ich esse ja auch die Eier. Und denen soll es aber natürlich so gut gehen, wie es ihnen nur gehen kann.
Aber siehst du die denn als Individuen oder siehst du mehr als Gruppentiere? Also ist das jetzt eine Gruppe für dich oder? Also vielleicht liegt es ja auch daran, dass du sagst, das ist eigentlich eine...
Es sind
und
die
deshalb gibt es ja auch keine Namen, weil das eine Gruppe ist sozusagen.
Genau, es sind die Hühner für mich. Es ist eine Gruppe, die Hühner, so. Und die sind ja auch immer zusammen, ne? Also ich mache alles für die Hühner irgendwie. Und als der Fuchs das letzte Mal da war und ein Huhn mitgenommen hat, was mir ans Herz gewachsen war aus verschiedenen Gründen, war ich tatsächlich traurig. Aber da bin ich super schnell drüber hinweggekommen. Und das wäre ja bei einem Hund anders oder bei einem Kanarienvogel, den man früher im Käfig hatte, so, ne?
Ja.
Und das verstehe ich manchmal nicht, aber es ist auch gut. So.
Ich glaube, das hat aber auch mit der Distanz, also der örtlichen, es gibt ja Tiere wie Hund, Katze, auch Kanarienvögel, Papageien, die ja immer noch leider gehalten werden.
Genau.
Oder gehalten werden müssen, weil sie aus dem Tierschutz kommen. Die sind nah bei einem und die leben nah und in deinem Raum und in deinem Haus und so. Und ich glaube, es gibt dann auch Tiere wie das Huhn, das Haushuhn, so heißt es ja auch. Oder Laufgänse, die du ja auch, Laufenten, die du ja auch hast, die ja unglaublich süß sind, finde ich.
Ja.
Aber die leben auf dem Hof, aber die leben nicht mit dir sozusagen. Und vielleicht ist da auch, du lebst also mit dem Risiko, dass du weißt, die können geholt werden, sozusagen.
Ja, und du hast völlig recht. Und es ist mir gerade erst eingefallen, was auch ein richtig wichtiger Grund ist, die sind auch teilselbstständig. Also so Teilselbstständigkeit, sind die auch beim Finanzamt, Finanzamt so gemeldet. Die sind teilselbstständig, bedeutet, die kriegen von mir Futter, aber zum Beispiel im Sommer ist es so, dass sie dieses Futter manchmal tagelang nicht anrühren, weil die sich überall viel geileres Zeug selber suchen. Ja, und das ist ja der Unterschied auch zu dem Papagei im Käfig oder dem Hund. So, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses halb... ich will nicht sagen wild, aber dieses halb freie, sehr freies Leben.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Und sie und deswegen hat man so eine ganz normale Distanz. Und ja, und dieses Risiko, was man eingeht, da haben wir uns viel Gedanken drüber gemacht, ne? Weil man will ja, du hast ja trotzdem eine Verantwortung. Du hast diese Hühner und du musst sie ja so halten, dass das Risiko, dass der Fuchs kommt oder der Marder, möglichst gering ist. Bei null ist es wirklich fast gar nicht, weil dann musst du sie so halten, dass es für die wiederum doof ist, weil zu eng.
Stress.
Ist meine Meinung, aber du, ne, das ist ja auch das Schöne, wir können ja hier gerade über was sehr Persönliches und sehr viele Erfahrungen auch sprechen. Und ich sage immer wieder, es ist mir lieber, dass ein Huhn bei uns 3, 4 tolle Jahre hat und dann wird es vom Fuchs geholt, auch wenn ich alles dafür gebe, dass es eben nicht passiert, als irgendwo eingesperrt und vor sich hin, ja, das absolut. Ist ja kein Leben.
Was aber meine, auch, absolut, absolut. Was aber dann auch ein interessantes Thema ist, wie alt Hühner denn eigentlich werden?
Ja, genau.
In der Freiheit oder in der Freiheit. Also wie alt wird ein Huhn?
Also die Leute, die ich kenne, mit denen ich irgendwie geredet habe und die auch Hobby-Hühnerhalter sind, sagen immer, dass ihr ältestes Huhn so zwischen 8 und 10 war. So.
Habe ich ja auch gehört.
Und ich denke, auch das ist so ein Punkt, wenn du es irgendwo steril in einem, so wie im Zoo, hinter Glas halten würdest, würde es noch älter werden. Aber Hühner sind eben, auch wenn sie ein kleineres Gehege haben als unsere zum Beispiel, sind sie immer draußen und sind dadurch ja wirklich auch immer anfällig gegenüber irgendwelchen Krankheiten. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass sie auch durch dieses Aufwachsen, wenn sie draußen aufwachsen, sehr viel resistenter sind als zum Beispiel irgendein Vogel, den du im Käfig hältst und auf einmal stellst du ihn draußen in die Sonne. Naja, vielleicht nicht in die Sonne.
Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich sehe hier gerade, es gibt eine Henne, die heißt Peanut, die ist im Guinness-Buch der Rekorde und die ist 21 Jahre alt, am 20. März 23 geworden und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und die hat, glaube ich, im Haus der Frau gelebt am Ende, die letzten 5, 6 Jahre, ne? Weil sie wahrscheinlich auch alt ist. Aber interessant, 21 Jahre muss man sich mal, oder überhaupt 10 Jahre, wenn wir später auf die Nutztierhaltung kommen, ist das ja auf jeden Fall interessant zu hören.
Ja.
Das heißt also, die Hühner, die du hast, wie viele hast du und wie alt sind die jetzt?
Also ich habe jetzt 7 Hühner im Moment. Grundsätzlich werde ich jetzt irgendwie, wenn sich das ergibt, Richtung Frühling wieder gerne ein paar mehr haben. Und einen Hahn. Aber wir haben uns ja auch entschlossen, heute hauptsächlich über Hühner zu sprechen. Ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt, weil es ja sehr viel, es ist ja ein Riesenthema. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einmal Huhn und einmal Hahn. So.
Genau. Also 7 Hühner. Und wie alt sind die jetzt alle ungefähr?
Also das Älteste ist wahrscheinlich aus der ersten Runde, dann ist es bald 4. So. Kann ich nicht zu 100% sagen, weil ich eben immer dieselbe Rasse hatte und als dann der Fuchs da war und sich welche geholt hat, kann ich nicht immer genau damals sagen, welches jetzt überlebt hat. Aber es könnte sein, dass eins davon so alt ist. Genau. Ungefähr.
Genau.
Und
sollen wir uns einen Huhn mal anhören?
Ja, hast du eins da?
Ja.
Mach mal.
Die haben es ganz genau genommen und wirklich nur ein Huhn, also eine Henne genommen.
Ja,
das ist gut. Ja. Ich muss ein bisschen lachen, weil es erinnert mich dann doch an unsere Gesangsversuche, die wir so in den letzten 10 Jahren hatten.
Ja, hat was. Hat was davon.
Und was es auch hat, hat diese, also für mich auf jeden Fall musst du mal sagen, die Hühner haben ja diese, ganz am Anfang hört man das, diese Art, wenn die sich wohlfühlen und miteinander kommunizieren und ganz gemütlich picken und gerade kein Stress ist und so eine ganz liebevolle, also ich finde, es hört sich liebevoll an, so ein liebevolles Gurren, nicht Gurren, aber so ein, dieses
Singen.
singen, ja, so ein Singen.
Also
und
ich
das finde ich ja so
ja, genau.
Süß.
Also ich habe das auch Boah. Früher nicht Singen genannt, aber mein Schwiegervater, der auch mit Hühnern aufgewachsen ist, der hat, irgendwann war er hier und der liebt das immer, der liebt die Hühner und füttert die immer aus der Hand. Und das ist also wirklich wahrscheinlich auch Kindheitserinnerungen, ist ja klar.
Ja.
Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, die da hinten, das ist die beste Sängerin. Und ich weiß überhaupt nicht, was er damit meinte. Weil ich
Och
natürlich,
Gott, wie schön.
Weil ich nämlich Hühner ja natürlich nicht mit Singen in Verbindung bringe, überhaupt nicht.
Mhm.
Und wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt oder auch einfach welche hat, wie ich, die kommen ja dann auch auf die Terrasse, man sitzt da, die sind ja einfach dann um einen im Sommer, dann merkt man diese Unterschiede. Ne? Es gibt so ein gestresstes, ja. absolut gestresstes Gackern, da gehe ich auch immer raus und gucke, da ist mein Hund auch immer, das höre ich drin, der ist dann auch immer aufgeregt und rennt zum Fenster und zur Tür und guckt. Weil das wäre, okay. das wäre auch das Geräusch, wenn zum Beispiel ein Feind käme, ne? Also so ein,
ja.
so ein ganz aufgeregtes Gackern. Aber es
ja.
gibt eben auch dieses entspannte Singen, was so untereinander auch so signalisiert, mir geht's gut. Und das ist so ein so, das ist ganz, 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 ganz niedlich.
Wir sind alle ja. hier und alles ist gut, ne?
Genau. Und das Niedlichste ist ja auch, das, es gibt ja so ein Komfortverhalten bei Nutztieren oder bei allen Tieren, aber man sagt ja aber gerade bei Nutztieren so, dass auch daran sich der Grad des Tierwohls sozusagen berechnet in der Haltung, ob deine Tiere in deiner Art der Haltung ihr Komfortverhalten ausleben können. Und bei Hühnern ist das ja zum Beispiel, dass sie gerne im Sand baden. Und das tun sie, bei mir finden die immer irgendwann irgendwelche Ecken, wo trockene Erde oder Staub ist. Das machen ja Spatzen übrigens auch. Es gibt ja dieses, das Sandbad ist ja für manche Vogelarten essentiell. Und das ist das Süßeste, wenn dann die Sonne scheint und die sich dann da so drin strecken und alles so von sich strecken und sich so richtig diese Dröhnung an
Ganz
Sonne
gemütlich.
Geben. Dann machen die auch immer so, und das ist das Allerschönste. Wenn du dann, ja, wenn du auch dann ja. als Hühnerhalter,
so wie
ich.
Die haben Komfort gefunden
ja.
bei dir.
Und wenn du dann siehst,
so.
Wenn also sitz ich immer da und denk so, denen geht es richtig gut. Und das ist das
ja.
Schönste. Weil das will man
das
ja auch.
Das ist das Schönste. Ja, genau. Das ist ja wie, und das ist, glaube ich, was sich dann wahrscheinlich deckt mit einem Hund, mit einer Katze. Einfach, dass du es schaffst, den Tieren das zu geben, was sie suchen und was sie brauchen und
ja.
was ihnen Komfort gibt.
Ne? Ja, genau. Und ich glaube, ja. deine Anfangsfrage, ich weiß nicht mehr genau, war, warum ich Hühner oder wie das ist mit Hühnern oder warum ich die habe und seit wann und so weiter. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ich habe als Kind ja auch Kanarienvögel gehabt und mein Opa auch und irgendwann entschieden, das ist nicht gut, solche Vögel in Käfigen oder in Volieren zu halten. Vögel müssen frei sein. So. Das ist ja ein Prozess, den man hat und als Kind haben, meine Vogelliebe war durch diese Kanarienvögel in Käfigen, ist sie durchaus auch gesteigert worden, also es ist jetzt nicht alles schlecht daran gewesen, aber irgendwann entscheidet man ja, das ist nicht mehr zeitgemäß und das tun ja zum Glück viele, ich glaube in den 70er, 80er Jahren gab es auch noch mehr Wellensittiche und so weiter in kleinen Käfigen,
klar,
das ist
natürlich,
noch ausbaufähig, ja. aber es ist eben auch es ist, glaube ich, schon geht in die richtige Richtung. Und für mich war dann irgendwann klar, boah, wenn ich Vögel habe oder besitze, ist ein schlimmes Wort, dann muss das irgendwie so sein, dass sie halb frei sind oder dass sie möglichst frei sind, dass sie das, was sie am liebsten in der Natur auch machen würden, tun können. Und das ist bei Hühnern, wenn man so viel Platz hat wie ich, möglich. Und das ist eigentlich das Schönste, auch wenn man dadurch eine Vogelart, was es ja irgendwie ist, in ihrem ursprünglichen Verhalten beobachten kann. Also wie der Hahn den Hennen was zu fressen zeigt zum Beispiel. Wie der sie warnt, wie er sie führt. So wie das übrigens in der Natur heute beim Rebhuhn der Rebhahn auch macht mit seiner Kette und mit seinen Hennen. Das ist also ein Vogelverhalten bei Hühnervögeln, was man dann hautnah erleben kann. Und das ist für mich als Vogelfreund eine ganz tolle Möglichkeit, mit Vögeln zusammen zu leben und sie und trotzdem zu wissen, ich kümmere mich um sie, aber sie sind jetzt nicht mein Besitz und ich muss morgens da immer nur das Näpfchen voll mit Wasser machen, sonst würden die nicht überleben. Also es ist für mich ein gutes Zeichen zu sehen, dass sie sehr, sehr frei sind. So.
Und was ist jetzt, also du hast es ja gerade schon angesprochen, das finde ich ja super interessant. Also jetzt hier, was du beobachtest, es gibt also den Hahn, der führt die Hennen, das heißt, er führt sie zum Essen oder,
ja, also die Hennen
oder
machen,
aus brenzlichen Situationen,
genau,
raus,
also,
oder wie auch immer.
Ja, die Hennen machen das auch alleine und die gehen auch einmal zu dritt ohne ihn los. Also es ist ein Gerücht, dass nur Hennen irgendwie zusammenhalten. Ich hatte eine Zeit lang keinen Hahn und das hat super funktioniert. Dann gab es eine Leithenne, die, die Rolle übernommen hat, die immer so ein bisschen geguckt hat. Das machen die dann schon. Also es stimmt nicht, dass man einen Hahn braucht. Überhaupt nicht. Den habe ich einfach nur, weil er hier geboren ist bei mir und weil ich ihn schön finde und weil ich ihn sympathisch finde. Man bräuchte ihn nicht. Und genau, ja.
Ist denn der, gibt es denn, also jetzt mit dir zum Beispiel, wenn du rausgehst, gibt es da Hühner oder, also du hast ja eben gesagt, die sind alle unterschiedlich und so, ist der Hahn dann auch eher, dass er die Hühner verteidigt vor dir oder ist der genauso gewöhnt wie die Hühner? Ja, ist genauso.
Also vor mir gar nicht und auch vor meinem Hund nicht. Das ist alles Gewohnheit. Der Hahn ist vom Charakter her einer, der nicht so, der ist nicht so zahm. Aber es liegt wahrscheinlich an, vielleicht ist es auch was, dass er weiß, er ist der Beschützer und er sollte das nicht werden. Kann sein, aber meine Hähne, die ich hatte bisher, waren alle nie so zahm wie ein, zwei Hennen, die immer herausstachen und irgendwann so ganz zahm wurden. Aber also traditionell hat der Hahn diese Rolle. Auch früher in der Landwirtschaft, wenn die wirklich noch durch die Dörfer rannten und abends nach Hause mussten und so weiter, dass er die Herde, die kleine Schar zusammenhält und während die nach Futter suchen, ist er der Gentleman, guckt in die Luft und passt auf, dass kein Habicht kommt. Und das macht er auch immer noch. Also das ist wirklich so, man sieht richtig, wie die Hühner scharren und machen und er steht daneben und guckt hoch. Also oh Gott, ist das schon
und
so.
Fliegen die noch bei dir? Also fliegen die in die Bäume oder?
Die könnten.
Ich meine, gut, du hast natürlich da jetzt auch was gebaut, aber könnten sie wahrscheinlich.
Nö, ich habe eigentlich nichts gebaut. Ich habe nur nach hinten einen Zaun gebaut, der gegen den Fuchs helfen soll. Aber eigentlich könnten sie, aber sie tun es nicht. Also die fliegen nicht. Sie können aber fliegen. Also ich hatte mal zwei Hühner, die haben im Hochsommer immer im Baum geschlafen statt im Stall. Das heißt.
Das wissen ja viele nicht. Viele denken ja, okay, Hühner fliegen nicht. Ne?
Genau, Hühner, ja, ähnlich auch wie beim Fasan oder also um mal die Brücke zu unseren wilden Hühnern bei uns zu schlagen, also Fasan, Rebhuhn, Auerhuhn. Ja. Es gibt ja so ein paar, die auch das Huhn noch im Namen tragen. Das sind ja Hühnervögel, so, und da ist es ja genauso. Die können fliegen und tun das auch auf kurze Strecken, wenn sie aufgescheucht werden oder so. Aber sie machen es eigentlich seltener als andere Vogelarten. So. Und das ist beim Haushuhn genauso. Aber es gibt natürlich Menschen, die ihnen die Flügel stutzen, das heißt einmal die Schwungfedern abschneiden, damit sie nicht abhauen, was aber heutzutage eigentlich auch keiner mehr macht. Hat man früher gemacht, um sicher zu sein, dass sie eben nicht wegfliegen. Aber eigentlich macht das kein Huhn. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Huhn bei mir weggeflogen ist. Aber sie fliegen gerne auf Zäune und wollen gucken, was dahinter ist. Deswegen muss man dann halt gucken, was man für Zäune baut, dass sie da zum Beispiel nicht in den Gemüsegarten fliegen und die kompletten Erdbeeren fressen, was sie machen würden. So.
Also du hast ja jetzt, ihr esst wahrscheinlich Eier, oder?
Genau. Also ich, das ist auch so ein, das Schöne an Hühnern ist eben, sie liefern einem natürlich ein Lebensmittel, ohne dass man das Tier töten muss. Das klingt jetzt so krass, aber wenn man jetzt mal denkt, ich würde gerne ein Schwein halten und dann hat das natürlich als Nutztier den Sinn, dass man daraus dann irgendwann das Fleisch gewinnt. Und das kannst du mit Hühnern auch machen, natürlich, das machen ja auch viele, aber sie legen eben auch Eier. Das heißt, ich schlachte meine Hühner nicht, so, das ist einfach eine, ja, das ist eine Frage, die sich jeder stellen muss. Und ich kenne auch viele, die sagen, das gehört dazu, wenn das Huhn irgendwie dann alt ist und drei schöne Jahre hatte, dann kannst du es ja auch essen, weil es ist ja das allerbeste Fleisch und es ging dem Huhn ja super gut und so. Da könnte man jetzt auch eine Stunde noch drüber reden, können wir meinetwegen auch.
Es gäbe auch ganz viele, die sagen würden, du tötest ja trotzdem, weil du ein Ei isst. Also es ist...
Ne? Genau, genau. Und deswegen, und da können wir auch, also wir können da auch drüber nach wie vor reden, wenn ich zum Beispiel sage, oder anders gesagt, die Frage war nach den Eiern. Für mich ist es so, ich habe diese Hühner dafür, dass sie mir Freude bringen, so wie mein Hund zum Beispiel, der macht gar nichts, der legt nicht mal ein Ei. Ja. Der bringt mir einfach nur Freude.
Ja.
Zusätzlich legen sie Eier. Und das freut mich auch, weil ich keine Eier mehr kaufen muss. Und ich bin kein Veganer. Ich esse gerne Eier. Mhm. Ich esse aber natürlich, gerade bei Eiern, so oft es geht, dann doch nur die eigenen. Und das ist also der minimale Grad an Selbstbestimmtheit, was mein Essen angeht, bezogen auf tierisches Produkt. So,
ja.
Ja. Es ist ganz wenig, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn wir uns das Thema angucken, aber es ist ein Anfang für mich. Das ist, das ist schön und diese Eier schmecken gut und ich habe das Gefühl, den Hühnern ging es gut. So, natürlich das grundlegende ethische Problem, und da kommen wir auch wahrscheinlich gleich zum Thema Nutztierhaltung allgemein, können wir auch. Die Hühner legen natürlich, die ich habe, die legen die Eier freiwillig. Jedes Huhn legt bei mir alle 2 Tage ungefähr ein Ei. Mhm. So. Legen sie freiwillig. Sie wollen auch nicht brüten. Das hat man ihnen ja abgezüchtet. Mhm. Mein Hund bellt gerade ein bisschen und ich bin zu weit weg, um ihn rauszulassen oder so. Da müssen wir jetzt durch. Das haben wir ihnen abgezüchtet, dass sie also sitzen bleiben wollen und, warte mal eben kurz. Helge! Naja, schön.
Aufs Wort.
Aber wirklich, aber das geht gleich wieder los. Er sitzt vor der Tür und sieht irgendwas da draußen. Mit seinen kleinen, kurzsichtigen Augen bildet er sich ein, er müsste jetzt hier die Welt.
Wahrscheinlich die Hühner.
Ja. Das kann gut sein. So, und der Mensch, also dass die Hühner, dass meine Hühner, über die wir gerade sprechen, dass die Eier legen, tun sie ja vor 6000 Jahren hätten sie einmal im Jahr Eier gelegt, sie ausgebrütet und hätten ihre kleinen Küken durch die Gegend geführt und irgendwann in die Freiheit entlassen, wenn sie große Hühner gewesen wären. So wie das heute noch die Blaumeise macht,
ja.
Der Star,
ja.
Die Amsel. Wir als Menschheit haben ihnen irgendwann diesen Bruttrieb abgezüchtet, bedeutet, die Hühner legen Eier und lassen sie liegen und dann können wir sie sammeln. Mhm. Das heißt, das Huhn ist auch nicht da und weint und denkt, ach du Scheiße, glauben wir, wissen wir natürlich alles nicht, sondern sie machen es einfach. Und es gibt Rassen, die sind so hochgezüchtet, dass sie jeden Tag ein Ei legen und auch im Winter. Das sind übrigens diese Braunen, die man ganz oft sieht. Mhm. Die nennt man hier Lehmann-Braun. Hybridhühner heißt das auch. Mhm. Also die wurden auf lange Zeit so gezüchtet, dass sie wirklich viele Eier legen. Und ich habe so ein paar alte Rassen, die manchmal auch 1-2 Wochen gar nicht legen oder im Winter zum Beispiel gar nicht legen.
Aber so, ich finde,
es geht mir ja nicht um die.
Ich finde, das ist doch ein sehr guter Übergang, um eben über die Eierproduktion mal zu sprechen im Allgemeinen. Also die meisten Menschen in Deutschland bei Huhn denkt man direkt auch ans Ei. Wir haben in Deutschland, ich glaube, 43 Millionen Hühner in der Eierproduktion. Und diese Hühner, weil du ja auch eben gesagt hast, die legen im Stück, das sind Legehybriden, nennt man die, 300 Eier im Jahr ungefähr. Ein normales Huhn,
genau.
Ich nenne jetzt mal zum Beispiel das Bankiva-Huhn, wo die Haushühner abstammen von.
Genau.
Die legen im Jahr höchstens 40 Eier. Das heißt also, das ist mehr als 6-mal so viel, was wir durch diese Hochleistungshennen bekommen. Und dafür zahlen diese Tiere natürlich auch einen Preis. Und jeder, der über Hühner redet und reden möchte, redet und muss auch über diese Hochleistungshennen, also die Legehybriden, reden. Weil das sind die Tiere, die wir am meisten, also die Hühner, die wir am meisten haben in Deutschland.
Und übrigens auch weltweit.
Und weltweit.
Ich habe die Zahlen mir irgendwann mal notiert. Warte mal, ich muss mal in meinen 20 Milliarden Hühner leben auf der Erde.
Mhm. Ja.
Das heißt, das Huhn ist das häufigste Nutztier und natürlich auch einer der häufigsten Vögel, wenn man jetzt mal hier in unserem Vogel-Podcast darüber spricht, dass auf unserem Planeten 20 Milliarden Hühner leben, ist das schon krass.
Ja, und ich glaube, macht natürlich auch Sinn. Ne? Also wir essen Hühner, Hühner werden weltweit gegessen, sei es jetzt in China oder in Indien oder wo auch immer in Europa. Und dann lieben wir Eier. Und Eier werden natürlich in jegliches Gebäck oder nicht in alles, aber in das meiste
Genau.
Gebäck und ist ja wirklich in vielen Dingen auch drin, wo man, wenn man sich nicht erkundigt, überhaupt keine Ahnung hat, dass es drin ist. Also Eier
Ja.
werden wirklich sehr, sehr viel genutzt. Ich kann mich erinnern, wir haben ja mal einen Film über Hennen ge oder Hühner gemacht und die
Ja.
Eiproduktion. Und das müsste ich auch nochmal nachgucken, aber ich kann mich erinnern, dass ja auch mehr Eier genutzt werden in der, also die weiterverarbeitet werden als die Eier, die jetzt
Ja,
verkauft werden an uns, ne?
genau. Genau, das ist auch für alle, die zuhören, super
Ja.
interessant, weil alle denken ja immer, ich kaufe nur Bio-Eier.
Ja.
Und das war bei mir auch ganz lange Zeit der Fall, als ich keine eigenen Hühner hatte in Berlin und so weiter. Da dachte ich ja immer, naja, ich esse so wenig Ei. Und das Ei, was ich sonntags, das Frühstücksei, ja, das pure Ei,
Ja.
das hole ich mir vom Wochenmarkt von der Oma, wo ich weiß, da hatte das Huhn es gut.
Ja.
So, und uns hat damals die Protagonistin, das war eine Landwirtin, die einen Legehennenbetrieb hat, einen Demeter Bio-Legehennenbetrieb, hat sie gesagt, das ist der größte Irrglaube, dass die Leute denken, dass sie deswegen irgendwie eine Bio-Huhnhaltung unterstützen, weil bis zu dem Moment, wo sie sonntags ihr Frühstücksei essen, haben sie schon 15 Eier aus Käfighaltung aus Polen gegessen.
Richtig.
Das habe ich jetzt nochmal so, ich weiß nicht, ob die Zahlen
Nee,
stimmen. Das möchte
es
ich
ist
jetzt
in
kurz
der
hier
Tat
dazu
so,
sagen.
da kommt ja auch immer, was viele immer, wenn ich mit denen rede, sagen, häsch, wie, wenn ich sage, es sind 3% Bio, Biofleisch, Bio-Eier etc. und alle sagen, hä? Ach Quatsch, das kann doch gar nicht sein, wir kaufen doch alle. Und ich glaube, bei Eiern ist es tatsächlich so, dass es noch viel weniger ist und genau wie du sagst, wir wissen auch oftmals nicht, wo ein Ei drin, sei es jetzt Brot, sei es Gebäck, sei es, ich weiß es nicht, Fertigspeisen, sogar Pizza, was auch
Genau.
immer. Und genau, und wie du schon richtig sagst, da geht der Großteil an Eiern aus, jetzt kommt's, Bodenhaltung, Käfighaltung etc. hin in Deutschland.
Genau,
Ne?
genau,
Und
genau.
da
Und
kommen dann auch
das ist
diese
so versteckt.
irrsinnigen.
Also ich glaube versteckt.
Das
Ja.
sind dann auch diese
Ich habe gesagt,
irrsinnigen Zahlen, die
genau.
zusammenkommen, ne?
Genau. Und das Ei ist eben an sich als Produkt naja, es ist versteckt in Gebäck zum Beispiel. Wenn man sich schnell am Bahnhof irgendwie was holt zwischendurch, ne, ohne nachzudenken, dann ist es eben ein verstecktes tierisches Produkt da drin, weil man bei Ei, glaube ich, noch stärker als bei Milch irgendwie dieses Ei vor Augen hat, wenn man sagt, ich esse nur ein Ei in der Woche, dann denkt man eben an dieses eine Ei. So. Und das ist einfach nicht so. Ja.
Ja, super
Das
wichtig.
erklärt diese hohe
Ja,
Zahl.
absolut. Und ich glaube, das macht dann auch nochmal Sinn, wenn man darüber spricht, wie weit und wie lange gekämpft werden musste, um die Käfighaltung zum Beispiel, die ja lange, lange Zeit gang und gäbe war. Ich glaube, heute sind es nur noch 5% in Deutschland Käfighaltung. Der Hauptteil ist.
Oh, interessant. Ich dachte gar nicht
Nee,
mehr.
5%, soweit ich weiß. Und ich glaube, an die 62% ist Bodenhaltung. Das ist die Hauptart,
Ja,
die Hauptart, wie wir.
ja.
Aber dann erklärt sich auch, warum das so ein Riesen, Konflikt war zwischen den Nutztierhaltern und der Politik und den Natur- und Tierschützern, eben
Ja.
auf diese Flächen zu beharren, weil wir einfach ja immer noch, das muss man ja auch leider, leider sagen, auch die Bodenhaltung ja immer noch viel zu viele Hühner auf einem kleinen Fleck halten. Es ist nun mal
Ja,
ein
genau.
Problem und alle, die zugehört haben, eben was du erzählt hast, das sind ja sehr soziale Tiere, die da leben und die
Ja.
sehr, sehr eng leben müssen. Und was das bedeutet für diese Tiere, für die Legehennen, die da
Ja.
gehalten werden, das ist ja ein enormer Stress. Und
Es sind soziale Tiere, die haben ihre Gruppenordnung wie Pferde auch. Und um sowas ausleben zu müssen, brauchst du Platz, ne? Die brauchen das Komfortverhalten. Die müssen also im Sand baden können. Sie müssen sich verstecken können. Sie müssen scharren können. Sie müssen sich streiten können untereinander, um diese Hackordnung, das ist so, klingt so hart, aber um die aufrechterhalten zu
ja.
können. Und das geht alles nicht in einem engen Stall. Und dann leidet das Tier.
Ja, und vielleicht sagen
So.
wir auch mal, wir haben jetzt 9 Hühner auf einem Quadratmeter. in der Bodenhaltung. Und das ist, was gang und gäbe ist. So leben, also auf jeden Fall mehr als 70% der Hühner. Und das muss man sich mal vorstellen. Genau. 9 Hühner auf einem Quadratmeter. Ja. Und das sind in einer Gruppe 6.000 Tiere, die werden ja immer in so Gruppen gehalten, kann man sich ja vorstellen, da kann man überhaupt keine Rangordnung aufbauen, da kann man überhaupt, also ist die Stressbelastung einfach so enorm und die Auseinandersetzung und die Knochenbrüche und das hört man immer so oft, wenn man, oder wir hören das oft, vielleicht die anderen nicht, aber ich sage das nochmal extra einfach, damit man sich das mal vorstellen kann, was diese Tiere ja eigentlich brauchen, was du gesagt hast, auch mit dem Bad, also mit dem Staubbaden oder all diese Dinge, die sowieso nicht erfüllt sind. Ja. Und hinzu kommt dann auch noch dieser kleine, winzige Platz, auf dem sie leben müssen. Muss man auch sagen, auch in der Biohaltung, die ja ähnlich der Freilandhaltung ist, auch da werden Grüppchen gehalten, auch da kommen sie dann am Tag raus. Es gibt Tierschützer, die sagen, nicht alle kommen raus und so. Das kann ich nicht sagen, da bin ich jetzt nicht dran. Du warst ja in einem Biobetrieb damals, als wir diesen Film gedreht haben.
Genau.
Was war denn dein
Gefühl? Ja, öfter sogar.
Was war denn dein Gefühl?
Ja, mein Gefühl war, ich meine, wenn man schon mal weiß, dass wir, wenn wir solche Massen an Fleisch, an Eiern, an meinetwegen auch an Milch, also an tierischen Produkten haben in diesem Land oder brauchen, weil der Markt dafür nun mal da ist, weil es alle konsumieren, so, dann kannst du nicht, so wie ich, 7 Hühner haben und da irgendwie mit dich auf den Wochenmarkt setzen und sagen, hier, ich habe heute leider nur 7 Eier. Ja. Das geht eben nicht. Du brauchst Massen. Und auf dem Betrieb, wo wir waren, Demeter bei Rostock, übrigens, bevor das jemand falsch versteht, an dieser Stelle möchte ich das empfehlen, da mal hinzugehen. Das ist ein ganz, ganz toller Betrieb, heißt der Hufe 8, heißen die. Wirklich, die haben auch ganz oft Tag in der offenen Tür und da sieht man mal, wie eine Hühnerhaltung im großen Stil, die haben 6.000 Legehennen, funktionieren kann. Mhm. So. Und trotzdem war ich natürlich erstmal so, puh, wow, 6.000 ist aber eine ganz schöne Hausnummer, ne? Also muss man erstmal irgendwie unterbringen. So, und diese Hühner haben aber Auslauf ohne Ende, das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Die haben einen Stall, wo sie jederzeit rein können. Die haben in diesem Auflauf, in dem Auslauf haben sie, genau.
Haben sie denn, wenn sie Schutz? Ja, genau, das wollte ich fragen. Ja, sag.
Genau, sie haben Schutz. Ja. Das heißt, es gibt in dem Auslauf, gibt es so kleine Hütchen, wo sie reinrennen können, wenn oben ein Habicht oder eine Taube fliegt. Meine Hühner können das manchmal nicht unterscheiden und rennen weg, wenn eine Taube fliegt. Aber es ist eben auch wichtig für ein Leben, wo sie ja ihren Instinkten folgen können, dass sie dann sich verstecken können. Absolut. Ne? So. Absolut. Und es gibt auch, ich war auch auf einem anderen Hof mal, die haben dort Obstbäume gepflanzt. Das heißt, die haben einfach dann in ihrem Betriebs, in ihrer Philosophie gesagt, so, wir machen jetzt hier noch Apfelsaft oder was auch immer und verbinden das. Das heißt, die haben eben Apfelbäume in diese Hühnerställe gepflanzt und somit wurden die Apfelbäume gedüngt von der Hühnerscheiße. Und die Hühner konnten sich Schutz suchen unter den Apfelbäumen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Ne? Aber es erfordert immer, dass die Offenheit und das Mitdenken der LandwirtInnen. Das bedeutet, ganz viele Dinge sind Vorschrift und dann musst du einen Schritt weiter gehen und aus der eigenen Tasche zahlen oft oder selber motiviert sein, um es den Vögeln noch besser zu machen. Und zum Beispiel, ich glaube, es mich erinnern zu können, dass dieser Schutz, also für Angreifer aus der Luft, das sind oft auch nur so Bretter oder so Kisten, dass das auch freiwillig ist.
Ja, ist also
da
es,
musst
glaube
du,
ich.
Ja. Bei Demeter kann es sein, dass es nicht freiwillig ist, die sind ja noch strenger, aber keine Ahnung. So, und bei der Hufe 8 damals, bei Rostock, der Hof, die haben auch Kreislaufwirtschaft und bauen also das Futter selber an und sehr, sehr interessant, sich das mal anzugucken. Die hatten zum Beispiel diese großen Ställe auf so auf Schienen und dann haben die immer in einem Abstand von gewissen Wochen diese Ställe nachts verschoben hinter den Trecker und haben die sozusagen eine Etage weiter auf dem Grundstück geschoben, wo dann wieder Gras wuchs. Und da haben dann die Hühner 6 Wochen Zeit gehabt, alles platt zu machen. So, was ja auch gut ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Demeter ist, aber es gibt ja auch Biohaltung, die nicht den Stall verrückt, das heißt, die Hühner haben zwar ganz viel Platz, aber Wenn du ein paar hundert Hühner oder 1000 über eine Wiese jagst, dauert das 3 Tage und dann ist da nichts mehr.
So. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer, wichtiger Unterschied innerhalb der Biohaltung. Also die Biohaltung sieht vor, gesetzmäßig, dass pro Quadratmeter irgendwie 6 Hennen gehalten werden dürfen. Das sind dann eben in dieser Gruppengröße, von der ich eben gesprochen habe, 3000, also immerhin die Hälfte. Aber natürlich auch wieder viel zu viele Tiere, um irgendeine Rangordnung oder so zu formieren, wenn man dann rausgeht, ne, sozusagen. Und dann kommt noch hinzu, was du gesagt hast. Also draußen sieht es dann natürlich jetzt nicht so aus wie bei dem Unternehmen, wo wir waren. Und dann gibt es keinen Unterschlupf und gibt es also auch viel Kritik von Tierschützern, die sagen, viele Legehennen kommen gar nicht raus, weil sie sich nicht raustrennen. Dann geht dann wieder automatisch das Ding zu und sitzen wieder drin. Wie auch immer. Also gibt es ganz viel. Und ich glaube, die Biohaltung Demeter ist natürlich mit das Beste, was wir in Deutschland Bio-Labeln haben sozusagen, und da gibt es natürlich noch große, große Unterschiede zu EU-Biohaltung, aber trotzdem, es hat sich was bewegt, auch was die Hähne anbelangt, da kommen wir beim nächsten Mal zu.
Würde ich auch sagen, genau.
Aber es ist schon eine wirklich krasse Industrie mit Hühnern.
Genau.
Und ich weiß noch damals, als ich, das war vor fast 20 Jahren, mit einer Frau geredet. Damals gab es noch ganz viel Käfighaltung in Deutschland und das war gerade total in der Kritik und die haben wirklich gekämpft etc. Und wie die Tiere damals gehalten waren, es war ein DIN A4-Blatt, da saß dann so ein Huhn drin. Und ich weiß noch, als sich das geändert hat, wie alle, und das ist so ein allgemeines Thema, was ich kurz ansprechen möchte, wie die Landwirte und die Nutztierhalter dann aufgeschrien haben und gesagt haben, das ruiniert uns. Und dann haben sie es gemacht, natürlich auch wieder mit Subventionen, was auch klar ist. Und dann hieß es, guck mal, wie gut es unseren Hühnern jetzt geht, und wenn man, und die Tierschützer auf der anderen Seite oder Naturschutzverbände haben die ganze Zeit gesagt, auch das, was jetzt beschlossen wurde, ist ein Witz. Geht eigentlich auch überhaupt nicht. Also da klaffen wirklich zwei Welten auseinander, bis heute.
Ja, und gleichzeitig hat das aber auch im Konsumverhalten der Leute was ausgelöst, weil zum Beispiel bei dem Ei, Leute, die nie Bio kaufen, bei einem Ei, wahrscheinlich weil es so pure ist, ne, weil es so da vor dir steht, wie es aus, es ist ja nicht weiterverarbeitet, so vor dir steht, bei einem Ei sind die Leute, ist denen das wichtig oder wichtig geworden.
Gibt es da Zahlen, weißt du das? Weil ich sehe das auch immer, ich habe jetzt keine Zahlen, aber wenn ich in zu Rewe gehe oder so, sehe ich auch, dass die Bio-Eier sind die fast immer, also die wirklich am meisten genutzt werden, so. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist.
Ich weiß, dass Renate Künast damals Ende der 90er als grüne Landwirtschaftsministerin, das war ja ein Riesenskandal fast schon, dass eine grüne Frau, also meine Güte, ne, was da los war. Und ich weiß, dass es kam neulich irgendwo so ein Rückblick, ich weiß nicht, was es war, 20 Jahre Rot-Grün oder ich kann es nicht genau sagen. Jedenfalls ging es da auch um ihre Landwirtschaftspolitik, wie viel die angestoßen hat. Fand ich sehr interessant. Gegen eine Lobby, die ja heute noch riesig ist, aber damals natürlich genauso und teilweise noch schlechter unter Beobachtung, also weniger unter Beobachtung stand. Da ging es darum, dass das journalistisch als Erfolg also es wurde eingeschätzt als Erfolg, nicht von ihr selbst, sondern es wurde als Erfolg eingeschätzt als Beispiel dafür, dass man, dass sich das Konsumentenverhalten steuern lassen kann durch solche Vorgaben. Also dass es auf einmal normal wurde, Bio zu kaufen. Und dass alle stolz drauf waren und sagen konnten, guck mal, wir in Deutschland haben hier die Vorzeige-Hühnerhaltung. So, also alles, was du gerade gesagt hast, was sozusagen, wo die vorher Angst hatten, dass dann keiner mehr hier die Eier kauft, sondern alle aus Polen,
weißt du?
Es ist eben nicht passiert. Es ist nicht passiert, dass die billigen Eier aus Polen gekauft wurden, sondern die deutschen Eier weiterhin, die aber aus einer besseren Haltung stammten. Mhm.
So, und hier,
das ist echt interessant.
Ja, und absolut. Und hier kommen wir auch zu einem anderen Thema, aber das möchte ich nur kurz anreißen. Ich weiß, ich will gar nicht da reinspringen, aber es ist auch wieder so, dass gerade Hühner ein super Beispiel dafür sind, dass die Landwirtschaft leider nicht nur, leider muss ich in dem Fall wirklich sagen, nicht nur in Deutschland ausgefochten wird, sondern EU-weit. Das heißt, für viele Nutztierhalter oder Nutztierhalter sage ich jetzt mal, die haben natürlich dann irgendwann gesehen, okay, wir werden die Eier, die wir verkaufen, als Ei sozusagen, machen wir hier weiter und den Rest, den werden wir nach Polen, nach wo auch immer ausgliedern, wo weiter Käfighaltung stattfindet und bringen die Eier dann nach Deutschland rein, weil die werden ja verwertet. So, da fragt sowieso niemand nach. Und die hatten eben diese Schlupflöcher und viele sagen, deswegen ist das dann auch schneller vorangeschritten. Also, dass eben viel passiert ist, oder ist es ja nicht, aber dass etwas passiert ist, schneller als es jetzt zum Beispiel bei der Schweinehaltung der Fall wäre, weil sie, ja, genau, weil sie einfach genau es besser aus woanders zur Produktion woanders hingegeben haben und das dann irgendwie teilen konnten und somit weiterhin das gleiche Geld eigentlich bekommen haben, weil die Subventionen, die sind ja die gleichen geblieben. Also es ist ein hochinteressantes und super und hochkomplexes Thema. Sowieso, die Landwirtschaft ist hochkomplex. Aber mir ist es einfach wichtig und mir ist es ein Anliegen, deshalb fand ich es auch schön, dass du über deine Hühner geredet hast, zu verstehen, was diese Tiere brauchen, auch wie klug sie sind. Man sagt, die sind, dass Hühner wie Säugetiere, so Hund, Katz, also sogar Primaten, dass das vom Kognitiven entsprechend ist. Und einfach, dass diese Tiere wirklich sehr viel Stress auch empfinden können und wie sie leben auch empfinden. Und das ein großer Preis ist.
Genau. Ja, und ich möchte auch dazu sagen, dass gerade beim Ei, wenn jemand Bock hat, Eier zu essen, so, ich liebe Eier.
Ich auch, und ich mag Eier auch gerne.
Ich habe auch, ich habe da auch Bock, auch das pure, also das pure Ei, so wie es ist. Oder Rührei oder wie auch immer. Ich meine es jetzt nicht verarbeitet in irgendeinem Kuchen oder so. Wer da Bock drauf hat, das zu machen, da gibt es heutzutage wirklich auch mitten in Berlin auf irgendeinem Wochenmarkt oder wie auch immer Leute, wo man ganz genau weiß, wo es herkommt. Und die vielleicht sogar ansatzweise ihre Hühner so halten, wie ich es tue. Also die wirklich, also natürlich nicht ganz so, weil ich könnte davon nicht leben, aber die einfach, das, was ein Huhn braucht, um glücklich zu sein, umsetzen zu Hause, auf ihrem Betrieb.
Ja.
Und das ist bei einem Huhn, ist es nochmal leichter auch zu kontrollieren, weil die laufen draußen rum und ne, wir fangen jetzt nicht mit Schweinen an und so weiter. Aber es ist bei einem Huhn noch viel leichter zu sehen, wo kommt das eigentlich her? Also man kann ja auf den Bauernhof mal fahren und sich das angucken.
Ja.
Also selbst meine Mutter auf dem Dorf holt ihre Eier von einem Biohof und der ist 4 Kilometer entfernt. Aber wenn man da hinten fährt, kommen einem die Hühner auf der Straße entgegen. Mhm. Ich war letzten Sommer da. Und dann war, also Straße, es ist ein Feldweg. Mhm. Aber dann weiß man eben,
die laufen
okay,
an der Autobahn entlang.
Genau. Nein, und hier habe ich auch Bock auf das Ei. Ja. So, ganz einfach.
Ja, und es gibt auch wirklich viele, die das anbieten. Also in Berlin weiß ich zum Beispiel, dass viele anbieten, kommt doch mal vorbei, wir haben Tag der offenen Tür etc.
Genau. Mhm. Ja, genau.
Da gibt es Möglichkeiten.
Genau, und ich, um den Bogen nochmal zu meinen zu schlagen, ich freue mich auf den Frühling. Ich hoffe, dass ich wieder ein Huhn habe, was gluckt. Glucken heißt, dass sie irgendwann einen Hormonschub kriegen und dann brüten wollen. Und dann lasse ich sie brüten und dann habe ich wieder kleine Küken. Und dann habe ich noch mehr Verantwortung, weil mit denen muss ja was passieren. Mhm. Genau, was passiert mit den Küken, die Hähne sind? Da können wir gerne nächste Woche drüber reden, aber wenn ich eine Glucke habe, die 10 Eier legt und ich lasse 10 Eier von ihr ausbrüten, was ich jedes Jahr jetzt gemacht habe, habe ich ja eine Wundertüte. Manchmal habe ich nur 2, 3 Hähne, aber ich meine, die Chance, dass ich Hähne habe, ist 50-50.
Ja, klar.
Und damit kommen wir zu der großen ethischen Frage, die wir in der Folge über den Hahn dann besprechen werden. Aber was mache ich denn mit den Hähnen? Weil ich kann hier bei mir auf meinem kleinen Hof, in meinem kleinen Garten, könnte ich nicht 5, 6 Hähne halten. Mhm. So, Ist es dann nicht normal, vielleicht sie zu schlachten und eine Hühnersuppe zu machen, eine Hähnchensuppe, nachdem sie ein tolles Leben hatten hier? Oder was passiert mit denen? Also zu jedem Huhn, stopp, zu jedem Ei, aber auch zu jedem Huhn, was auf dieser Welt lebt, gehört immer auch ein Hahn. Und das ist ein super interessantes Thema. Und
Ja, bin ich
da
sehr
können wir
gespannt,
jetzt
was
alle nochmal
du,
drüber
ja,
nachdenken.
ich bin auch sehr gespannt,
Ja,
was du dazu
oder auch
sagen
du.
wirst. Ja.
Aber genau, oder auch du, weil oder wir beide.
Absolut, ich habe da auch, ich könnte jetzt schon, lass uns mal, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber ich finde es auch ein super Übergang, wenn ich darf, um auf die Kultur zu kommen.
Ja, klar, ich meine, da das Huhn ist ja an sich schon ein Kulturgut,
Ja, ist es auch wirklich,
finde
ist
ich.
es auch wirklich, und es gibt natürlich in der Kunstwelt ganz, ganz viele Bilder. Es gibt ein Bild, das finde ich sehr schön, und ich glaube, vielleicht kennen es auch ein paar, und zwar von René Magritte aus dem Jahr 1957, und das Bild heißt A Variation on Sadness im Englischen. Und da steht ein Huhn in der Mitte des Bildes, es ist eine Malerei, und links sitzt ein Ei in einem Eibecher, und rechts hinter dem Huhn liegt ein Ei. Und das Huhn guckt das Ei in dem Eibecher an, kannst ja vielleicht gleich mal aufrufen, ist ein sehr schönes Bild, und ich fand es super interessant, dass das A Variation on Sadness heißt. Und natürlich gibt es ganz viele Interpretationen zu diesem Bild. Was war zuerst Huhn, Henne, Ei oder Huhn und solche Geschichten. Aber ich finde es schon interessant, dass er dieses Huhn malt, und es guckt eben auf dieses Ei in diesem Eibecher, was so viel heißt wie, das wird zum Verzehr, also ist irgendwie was Menschliches dran, und dieses Huhn guckt dieses Ei so an, und ich finde, da spricht bei mir diese Sadness, also diese Trauer irgendwie, weil auf der anderen Seite liegt dann dieses Ei ganz normal, als hätte sie es gerade gelegt, sozusagen auf dem Boden. Gibt aber auch ganz viele andere Interpretationen, aber guckt euch das mal an, das fand ich interessant. Ich mag Magritte auch gerne. Ist ein sehr schönes Bild. Also A Variation on Sadness. Könnt ihr mal googeln. Und
Ja, schön. Es drückt ja auch das aus, was, glaube ich, immer man sich fragt beim Huhn. Ja, dieses, ja, was ich auch eben sagte, es legt ja das Ei, aber es macht es ja freiwillig, aber auch irgendwie nicht, weil wir haben es eben ja so angezüchtet, ne? Also am Huhn kann man sehr viele große, fast schon philosophische Fragen versuchen, sich zu stellen.
Ja, finde ich auch. Und absolut, also es ist ist ja ein L, wir könnten stundenlang darüber reden. Also alleine über die Nutztierhaltung, wir sagen das öfters, aber ich sage es jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal, Philipp und ich haben uns ja auch beruflich, filmisch sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt, weil sie uns beschäftigen, haben auch einen Film gemacht, Inge und Klaus. Könnt ihr mal googeln, ich weiß gar nicht, ob man den sehen kann, ich glaube aber schon. Kann man bei
Bei YouTube
YouTube
sogar.
sehen. Da geht es um zwei, also ein Hahn und ein Huhn, was wir begleitet haben auf dem genannten Bauernhof. Ja, könnt ihr euch mal angucken. Also ich könnte stundenlang darüber reden. Es ist wirklich ein Thema, was mich total angeht. Nicht nur Hühner, auch Schweine, auch Rinder, was auch immer, was wir eben nutzen, Tiere, die wir nutzen. Und ich mag Eier auch persönlich gerne essen. Deswegen ist es auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss, auch wegen meiner Tochter etc. Ja, wollte ich nur abschließend
Hausaufgabe
sagen.
für alle.
Ja.
Hausaufgabe für alle zur nächsten Folge ist vielleicht wirklich mal zu YouTube zu gehen und Inge und Klaus, zwei Küken wachsen heran aus dem Leben unserer Nutztiere, glaube ich, ne?
Ja.
Für den fürs NDR-Fernsehen, Norddeutscher Rundfunk.
Die
Antonia und ich haben den
Reportage.
Film gemacht, Reportage. Und die beiden Hühnchen hießen Inge und Klaus und also nicht wundern, warum wir diesen Namen die ganze Zeit nennen. Und das nur nochmal, um den ganzen Titel zu nennen. Wer Lust hat, guckt sich das mal an, weil da sind noch mehr Infos drin, als wir jetzt in so eine Podcast-Folge packen können.
Ja, und wir können ja auch nachher mal oder morgen einen Ausschnitt zeigen. Vielleicht kann man den sogar in die Beiträge packen, dass man mal. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder und auch krasse Bilder dabei. So, und jetzt zu der Musik. Da gab es natürlich ganz viel. Auch mein den Chicken Dance, den du gar nicht lustig fandst. Ich musste leider sehr lachen. Es gibt, sorry, aber es gibt auch, da möchte ich aber jetzt nicht weiter drüber reden, weil da haben wir schon mal drüber geredet, in der Stockentenfolge, glaube ich, war es, ne?
Ich wollte gerade sagen, genau. Also der Ententanz.
Der Ententanz.
Was sehr lustig ist.
Ja, ja. Und deswegen rede ich über andere Interpreten. Es gibt zum Beispiel die Chicks on Speed, kennst du sie?
Nee.
Chicks on Speed.
Kenn ich nicht, wirklich.
Ich glaube,
nicht.
Das ist, nee. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber ich glaube, eine Amerikanerin und eine Deutsche, Kaltes, klares Wasser ist so ein Lied, was ziemlich bekannt ist von denen. Und dann gibt es auch Kinderlieder, ich glaube, die kennst du bestimmt. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
Ja, ne? Das ist geil, dass du darauf kommst, weil da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber natürlich kenne ich das.
Ich spiele das mal an.
Also, na, das kann ich dir auch vorsingen. Nein,
hier
aber spiel mal an.
Die Melodie.
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau.
Ja, und da gab es, ich weiß nicht, wann das war, aber vor ein paar Jahren mit dem WDR hier, haben die dieses,
weißt du noch,
haben sie dieses Lied irgendwie umgewünscht und es ging dann, meine Oma ist...
Umweltsau-Skandal.
Genau. Und dann war hier ein riesen Ding und dann hat sich der, wie heißt er noch, Laschet oder der damals hier Minister war, hat sich dann entschuldigt und das wäre echauffiert, das würde ja überhaupt nicht gehen und wir würden hier die Generationen, und dann hat der WDR sich entschuldigt und der Intendant und ich dachte nur, Alter... Also ein Riesending.
Mhm. Das ist...
Ist noch nicht so lange her.
So.
3-4 Jahre,
nee,
ne?
Nee. Genau, das weiß ich noch genau. Mann, ja.
Ja gut, dann hat unser guter Freund Dominik Eulberg, Hühnergott, hat auch ein Lied gemacht, elektronisch, könnt ihr euch anhören, alles auf der Gut zu Vögeln Playlist.
Bitte pack auch noch Der Habicht und der Hahn zu.
Okay, mach ich. Musst du mir gleich nochmal schicken. Peng.
Ja,
okay,
mach ich.
Warte.
Wobei, ist ja Quatsch, ist ja der Hahn. Das machen wir nächste Woche, vergiss es.
Ich wollte gerade sagen, deshalb, ich pack's dann drauf und dann machen wir es nächste Woche, hätte ich jetzt gesagt.
Genau. Ja, ich habe mich verlesen. Ist ja auch nur ein kleiner Buchstabe, genau, der da die beiden unterscheidet.
Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Lied, was ich mir ausgesucht habe oder was ich gerne spielen würde. Und zwar heißt das, ich wollte, ich wäre ein Huhn.
Gesungen, habe ich auch schon seit einer Woche in Ohrwurm.
Genau, gesungen von Lilian Harvey und Willi Fritsch und ich habe dieses Lied, es gab eigentlich überhaupt keine Frage, dass ich das nehme. Ich bin mit Lilian Harvey und Willi Fritsch aufgewachsen. Ich habe bei meiner Großmutter und bei meinem Großvater hier in Köln mit meiner Schwester zusammen mit die schönsten Erinnerungen von meiner Kindheit, dass ich im Wohnzimmer von meinen Großeltern, es war ein ziemlich großes Wohnzimmer und sie hatte so Porzellanpapageien und dann haben wir diese Platte aufgelegt, das waren dann also unter anderem Lillian Harvey und Willi Fritsch und es gab aber auch Ilse Werner und was auch immer, die haben eben diese aus dieser Zeit diese Schlager gehört und ich und meine Schwester haben dann dazu getanzt und ja, also ich wäre ein Huhn, ist ein interessantes Stück, finde ich. Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, weil das kommt aus einem Film, also wurde rausgenommen von einem Film. Und der hieß, warte, wie hieß denn der Film? ich hätte nie mehr, ich habe den Film jetzt nicht mehr vor mir, warte mal.
Glückskinder.
Glückskinder, genau. Hast du den gesehen? Ich habe den nämlich auch nie gesehen. Ist von einem Amerikaner.
Aber ich hatte mir ich hatte das mal irgendwann recherchiert, weil ich immer dachte, die Comedian Harmonists hätten das Lied erfunden, aber die haben ja nur so wie vieles interpretiert. Ja. Und bevor sie dann deportiert wurden. Ich habe mich neulich mal wieder längere Zeit mit den Comedian Harmonists auseinandergesetzt. Also nicht deportiert, aber das ist ja, müssen wir auch mal irgendwann drüber sprechen. Die haben ja noch 1000 andere Lieder gemacht. Aber die Comedian Harmonists haben das Lied auf jeden Fall berühmt gemacht in Deutschland oder nochmal neu berühmt gemacht, glaube ich. So. Aber das, der Soundtrack Glückskinder hieß der Film.
Ja, genau. Genau. Und es ist interessant, dass du das sagst, weil, was heißt interessant? Ja, es ist Musik aus dem Dritten Reich, NS-Zeit und dieses Lied, ich wollte, ich war ein Huhn, ist eigentlich ziemlich unüblich für diese Zeit, weil in dieser Zeit natürlich Krieg, es hat Krieg geherrscht. Und es war eher so kessfrech, ne, das Lied. Und auch der ganze Film war überhaupt nicht deutsch, sondern war ja auch ein Amerikaner, der den gedreht hat. Ich glaube, Lillian Harvey war mit Paul Martin, so hieß der Regisseur, liiert. Und dann kam das Ganze raus. Und wie jetzt die beiden zum Dritten Reich gestanden haben, das kann ich gerade nicht sagen. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass sie viel gehört wurden in dieser Zeit, dass sie danach dann verschiedene Wege gegangen sind. Sie ist nach Frankreich gegangen. Er ist in Deutschland geblieben. Die konnten aber nie anknüpfen an diese Erfolge, die sie hatten. Aber vielleicht gucken wir uns mal Glückskinder an. Kann man bestimmt irgendwo ausleihen. Ich habe ihn, wie gesagt, auch noch nicht gesehen. Ich weiß nur, wovon er handelt. Und er spielt in New York, das ist also auch nicht in Deutschland, sondern eher ein Auslandsfilm gewesen. Aber das Lied fand ich immer super, obwohl sie von der dummen Henne sprechen.
Das stimmt. Huhn. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist von 1936, das heißt, es ist wie so oft, das war sogar vor dem Krieg, also vor Kriegszeit. Aber es wurde dann natürlich noch gehört, etwas später. Genau. Deswegen verbinden wir es damit. Aber auch die Comedian Harmonists wurden ja von den Nazis, sind ja geflohen, weil es alles Juden waren. Und deswegen, das betone ich jetzt nochmal hier, dass wir hier nicht jetzt irgendeine Kriegsmusik hören, sondern.
Nein, ist ja auch wichtig. Und in diesem Fall auch, wie ich gesagt habe, interessant, weil es überhaupt nicht für diese Zeit, es ist eigentlich nicht die Art von Musik, die man sich vorgestellt hatte für diese Zeit. Es ist eher so ein bisschen lustiger. Genau, und ich liebe das Lied.
So, dann lass mal krachen
jetzt. Nein, ich muss nur eine Sache sagen, weil wir müssen auch noch ziehen. Und aber noch eine Sache.
Wir ziehen den Hahn.
Hört euch mal bitte Lillian Harvey, Willy Fritsch, die ganze, es gibt so eine Compilation von denen zum Beispiel, Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und sowas, so schön. Ich mag die. So, und jetzt gleich recherchiere ich und finde raus, dass sie Nazis waren und dann müssen wir leider den ganzen Podcast wieder neu aufnehmen, Philipp. So, jetzt sag mal Stopp.
Das klären wir das dann. Wir machen noch den Hahn. Wir machen noch den Hahn.
Ist ja stimmt.
Jetzt mach doch das Lied bitte an.
Jetzt mach ich das Lied an. Also macht es gut, ich bin froh, dass es geklappt hat und ich wäre ein Huhn, Lillian Harvey und Willy Fritsch kommt jetzt und macht's gut.
Bis dann. Ich freue mich. Tschüss.
Ich wollte.
Was willst du denn?
Dichten.
Oh, Herr Dichter.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei, nachmittags wäre ich frei.
Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß.
Ich brauchte nie mehr ins Büro, ich wäre dämlich, aber froh.
Nun hab ich mir gedacht,
ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun.
Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags noch mal zwei.
Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck.
Und hat er endlich was erreicht, nimmt seine Frau ihn weg.
Er lebt, wenn's hochkommt, 100 Jahre und bringt's bei gutem Stand. Und nur, wenn er sehr fleißig war, zu einem Rauschebart.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wäre ich frei.
Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld.
Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß.
Ich brauchte nie mehr ins Büro, ich wäre dämlich, aber froh.
Schön.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun.
Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags noch mal zwei.
Thank you. müsste nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei Juhai.